BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Die Europawahl ist vorbei und nun wird es in Brüssel spannend. Wie werden die Posten verteilt? Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen macht sich natürlich große Hoffnungen nach dem guten Abschneiden der Europäischen Volkspartei, dass sie eine zweite Amtszeit bekommt. Das ist aber keineswegs sicher, denn Frau von der Leyen braucht nicht nur eine Mehrheit im Parlament, sondern vor allem braucht sie auch die Unterstützung der Regierungschefs. Und hier gab es in der vergangenen Woche schon einige interessante Entwicklungen. So hat, zumindest konnte man das lesen, der französische Präsident Emmanuel Macron nicht sofort gesagt, juhu, ich nehme wieder Ursula von der Leyen. Man sagt ihm nach, dass sie sich unter Umständen mit Blick auf die anstehenden Wahlen, die Neuwahlen, die er ausgerufen hat, eventuell eher distanziert verhalten wird, um seine Wahlchancen in Frankreich zu steigern. Doch auch von anderer Seite könnte es spannend sein. Frau von der Leyen hat ja bereits seit Monaten alles daran gesetzt, sich möglichst gut mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zu verstehen. Die Frage ist nur, welchen Preis die Italienerin für eine mögliche Unterstützung fördern könnte. Ein Preis könnte sein zum Beispiel der endgültige Einstieg in eine Schulden- und Transferunion. Das darf niemanden überraschen, denn ein Blick in die Geschichte von Währungsunionen zeigt, was droht. Und die Gründer des Euros hätten auch in die Geschichte gucken können, denn es gab schon mal eine Währungsunion in Europa, nämlich die Lateinische Münzunion. Sie haben von der noch nichts gehört? Grämen Sie sich nicht, es ging mir genauso. Aber diese Lateinische Münzunion zeigt erschreckende Parallelen zu dem, was wir im Euro erleben. Und darüber spreche ich heute dann mit meinem Gesprächspartner. Ich fand die Themen bei der Vorbereitung sehr spannend, ich hoffe Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür. Um Unternehmen jeder Größe bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, verfolgt Workday den Ansatz permanenter Innovation. Denn nur so können Kunden Veränderungsprozesse anführen, statt darauf zu reagieren. Nur Workday verfügt über einheitliche Daten, die nahtlos über eine einzige Plattform fließen und ihnen die Möglichkeit geben, intelligente Entscheidungen zu beschleunigen, Chancen zu erkennen und Risiken zu mindern. Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen, in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
Die Europäer haben gewählt und nicht alle waren so richtig glücklich.
Das Wahlergebnis war für alle drei Regierungsparteien schlecht. Keiner ist gut beraten, der jetzt einfach zur Tagesordnung übergehen will. Gleichzeitig geht es aber auch darum, dass wir unsere Arbeit machen, dafür zu sorgen, dass unser Land modern wird, dass es vorankommt und im Übrigen sich darauf vorzubereiten, dass die Zustimmung immer größer werden wird, sodass man auch bei der nächsten Bundestagswahl die Ergebnisse dieser Arbeit zur Wahl stellen kann und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger für die Arbeit hat. Das muss jetzt für alle der Maßstab sein, sich anzustrengen und die Aufgaben zu lösen, vor denen wir stehen.
So Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Reaktion auf die EU-Wahlergebnisse in Deutschland. Zweifellos hat er recht damit, dass die Politik sich mehr anstrengen sollte und die Aufgaben lösen sollte. Ob das nun passiert, das bleibt abzuwarten. Was wir aber anschauen können heute, ist die Frage, wie es eigentlich in Europa weitergeht. Die Ergebnisse der Wahl muss ich an dieser Stelle nicht einzeln wiederholen. Sie hat eine ganze Woche lang Zeit, dazu mehr oder weniger sinnvolle Analysen zu lesen und zu hören. Die spannende Frage, finde ich, ist die Frage, wie es denn nun weitergeht. Auf was müssen wir uns einstellen in den kommenden 5 Jahren? Und vor allem, was bedeutet es für den Euro? Wird die Währungsunion stabil bleiben oder drohen uns nun neue Turbulenzen? Vor allem aber auch, welche weiteren Lasten werden da auf Deutschland zukommen? Um es wegzuschicken, ich fürchte, erhebliche Lasten. Und das aus vielen Gründen. Grund Nummer 1 ist der Paukenschlag in Frankreich.
J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Vive la République. Vive la France.
Das war eine große Überraschung, vor allem auch für seine politischen Mitbewerber. Es ist offensichtlich, dass die Opposition von rechts wie von links von diesem Entscheid überrascht war. Und natürlich gab es viele Spekulationen über die Motivation von Emmanuel Macron für die Auflösung der Nationalversammlung. So sieht die Financial Times zum Beispiel einen Grund in der Notwendigkeit, im Herbst einen neuen Staatshaushalt zu verabschieden, und zwar einen Staatshaushalt, in dem deutlich gespart werden muss.
Macron hat einfache Gründe für die Ausrufung der Wahl. Die Opposition hatte gedroht, die Regierung im Herbst mit einem Misstrauensvotum über den Jahreshaushalt zu stürzen, der Kürzungen der öffentlichen Ausgaben in Höhe von rund 25 Milliarden Euro zur Bekämpfung des aufgeblähten Defizits vorsah. Ein Verbündeter Macrons im Senat sagte, die Haushaltsdebatte werde sehr angespannt sein und es bestehe die reale Gefahr von Straßenprotesten wegen der unpopulären Ausgabenkürzungen. Es ist besser, dass er jetzt handelt, als darauf zu warten, dass im Herbst etwas schief geht, sagte die Person. Er erwischt die Opposition auf dem falschen Fuß, indem er schnell vorgeht.
Schon in den vergangenen Ausgaben dieses Podcasts haben wir die hohen Schulden Frankreichs intensiv diskutiert und dabei analysiert, dass Frankreich in Wirklichkeit das große Problemland in der Eurozone ist, nicht Italien. Ich erinnere zum Beispiel an die Folge 240 mit dem Titel »Unter dem Pantoffel des Finanzministers«. Darin hatten wir die seit langem schlechte Entwicklung der französischen Schulden thematisiert. Kurz zur Erinnerung. Noch im Jahr 2000 hatte der französische Staat weniger Schulden als Deutschland. 2008 lagen Deutschland und Frankreich faktisch gleich auf. Und 2019 hatte Frankreich schon fast 40 Prozentpunkte mehr Schulden als Deutschland relativ zum Bruttoinlandsprodukt, ein Wert, der bis heute auf 45 Prozentpunkte angestiegen ist. Im vergangenen Jahr belief sich das Defizit im französischen Staatshaushalt auf 5,5% des BIP. Das heißt, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone befindet sich auf einem verschlechterten Defizit- und Schuldenkurs. Interessant ist, was einige Ökonomen zu diesem Thema sagen. Für viele spielt es keine Rolle, dass ein Staat 5,5% Schulden macht vom Bruttoinlandsprodukt. So zum Beispiel für Achim Truger, immerhin Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung. Er kommentierte auf Twitter die Nachricht von absehbar geringerem Wachstum in Frankreich. Dies sei die Folge von Sparpolitik. Tja, das heißt also, offensichtlich jede Art von staatlichem Sparen ist verboten. Frankreich steht schlecht da. Nur Italien und Griechenland haben noch höhere Staatsschulden. Die Ratingagentur Moody's stellte entsprechend fest, dass das französische Ziel, das Defizit bis 2027 auf unter 3% zu senken, unrealistisch ist. In der damaligen Folge hatten wir noch über eine mögliche Herabstufung durch Moody's und Fitch spekuliert, die dann nicht gekommen ist. In der letzten Woche hat dann aber die dritte Ratingagentur, nämlich Standard & Poor's, die Kreditwürdigkeit Frankreichs herabgesetzt. Und zwar vor der Europawahl. Und die Begründung war, die Defizite seien eben außer Kontrolle. Doch kommen wir zurück zur Motivation von Emmanuel Macron zur Auflösung der Nationalversammlung. Die Financial Times hat noch eine andere mögliche Erklärung.
Eine andere machiavellistischere Erklärung für Macrons Auflösung der Nationalversammlung ist, dass er möglicherweise hofft, das Land vor der Präsidentschaftswahl 2027, bei der Le Pen als Favoritin für seine Nachfolge gilt, gegen den RN zu immunisieren. Seit Jahren sagen die Wähler, wir haben alles außer dem RN versucht und flirten mit Le Pens Bewegung, sagte die Autorin und politische Analystin Chloé Morin. Macron wird sie die RN probieren lassen und darauf wetten, dass sie bald Ekel empfinden werden.
Es mag durchaus sein, dass Macron so gedacht hat. Dennoch ist der Zeitpunkt, dieses Risiko einzugehen, durchaus gefährlich. Die Herabstufung durch Standard & Poor's haben wir bereits erwähnt. Wir wissen auch, dass die Zinskosten ein wesentlicher Treiber für die Defizite des Staates sind. Nach dem Motto: höhere Zinsen, höheres Defizit, höheres Defizit, höhere Zinsen. Wenn nun die Sorgen um die politische Stabilität Frankreichs wachsen, dann muss man damit rechnen, dass auch die Zinsen steigen. Und genau das ist nach der Ankündigung Macrons, die Nationalversammlung aufzulösen, passiert. Der sogenannte OATS-Spread, also die Differenz zwischen den Renditen deutscher 10-jähriger Staatsanleihen und den französischen 10-jährigen Staatsanleihen, den sogenannten OATS, was für Obligation Assimilable du Trésor steht, ist entsprechend angestiegen. Also der Risikozuschlag für Frankreich ist gestiegen. Und das durchaus deutlich, denn es handelt sich ja schließlich um einen sehr reifen Markt. Wenn man sich die Zahlen anschaut, stellt man Folgendes fest. Die Herabstufung durch Standard & Poor's hatte praktisch gar keinen Effekt auf die Zinsdifferenz. Die Ausrufung der Neuwahlen in Frankreich hatte sofort einen Anstieg der Zinsdifferenz zur Folge, und zwar ungefähr um 10 Basispunkte, das ist also ungefähr 0,1%. Danach gab es sogar Gerüchte, dass Macron zurücktreten könnte. In der Spitze ging dann der Aufschlag um weitere 0,2% nach oben. Das heißt, die Zinsdifferenz zwischen Deutschland und Frankreich ist in nur wenigen Stunden, mag man sagen, von 45 Basispunkten auf über 60 Basispunkte gestiegen. Das ist erheblich, weil es eben nicht irgendeine Bananenrepublik ist. Die Reaktion der Finanzmärkte kann man deshalb verstehen, weil die Finanzmärkte nicht nur auf die Staatsschulden gucken, sondern auf die Gesamtverschuldung. Und hier muss man sagen, dass Frankreich im Vergleich zu anderen Industrieländern seit der Finanz- und Wirtschaftskrise in einer deutlich höheren Maße Schulden aufgenommen hat. Nicht nur staatlich, sondern eben auch privat. Die Verschuldung ist so stark angewachsen wie in keinem anderen Industrieland. Wir wissen alle, dass die USA eine viel aggressivere Fiskalpolitik betreiben, Klartext höhere Staatsschulden, was keineswegs nachhaltig ist. Viel weniger bekannt ist jedoch in der Öffentlichkeit, dass gerade die französischen Unternehmen gemessen am Bruttoinlandsprodukt sehr viele Schulden gemacht haben und diese Schulden heute über dem Niveau liegen, beispielsweise in den USA und natürlich deutlich über dem Niveau hierzulande. Bloomberg kommentierte folglich den Anstieg der Risikozuschläge für französische Staatsanleihen so.
Interessant ist, dass griechische und italienische Anleihen sich fast genau im Einklang mit Frankreich bewegten, während die Renditen deutscher Bundesanleihen im Tagesverlauf fielen. Das ist bedeutsam, denn die Eurozone ist um die deutsch-französische Achse herum aufgebaut. Die beiden größten Volkswirtschaften tendieren dazu, sich gemeinsam zu bewegen. Ein sich ausweitender Spread zeigt die Besorgnis darüber, ob diese Achse halten kann. Zumindest für einen Tag schien Frankreich zur europäischen Peripherie zu gehören.
Nun wissen wir aber, dass es in Frankreich keine Partei gibt, die auf eine Eindämmung des Defizits setzt. Die Lösung für die französischen Schuldenprobleme liegt auf der Hand. Man setzt auf Schuldenunion, man setzt auf gemeinsame Schulden auf EU-Ebene und man setzt auf Transfers über die EU, letztlich aus Deutschland in die anderen Länder. Und ich persönlich glaube, dass die Notwendigkeit aus französischer Sicht, eine Schuldenunion zu erreichen, sich natürlich darauf auswirken wird, wem man an die Spitze der Kommission wählt und wem man auch auf welchem Posten in der EU-Kommission hieft. Wir erinnern uns, dass vor 5 Jahren Emmanuel Macron Frau von der Leyen quasi aus dem Hut gezaubert hat. Sie war kein deutscher Vorschlag. Doch ob er sie diesmal wieder unterstützt? Tja, wir werden es sehen. Nicht wenige glauben, dass er mit Blick auf die Wahlen in Frankreich sie eher nicht unterstützen wird oder aber eben mit der Unterstützung wartet. Kommen wir zum zweiten Grund für meine Sorgen bezüglich der Währungsunion und der Lasten, die auf Deutschland zukommen. Ursula von der Leyen braucht die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, wie sie denn wieder Kommissionspräsidentin werden. Erste Klärung, wie es weitergeht, könnte das informelle Treffen der Staats- und Regierungschefs an diesem Montag bringen, denn da sitzen sie in Brüssel zusammen, um sich das Personaltableau einmal anzuschauen. Frau von der Leyen darf, wenn es ums Personaltableau geht, nicht an der Sitzung teilnehmen. Das heißt, man möchte gerne über sie sprechen, ohne sie dabei ist, ganz normal, aber eben auch ein Zeichen dafür, dass es kein garantierter Durchmarsch ist. Auch wenn EVP-Chef Manfred Weber wiederholt deutlich gemacht hat, dass er natürlich davon ausgeht, dass spätestens am Montagabend Olaf Scholz, aber auch Emmanuel Macron die zweite Amtszeit von Ursula von der Leyen unterstützen. Ich finde das witzig. Vor 5 Jahren hatte er gedacht, er würde entsprechend Kommissionspräsident werden, weil er Spitzenkandidat war. Dabei war, wie ich finde, für jeden nüchtern denkenden Beobachter schon klar, dass er das garantiert nicht wird. In Berlin überlegt man sich, das hat man zumindest hören können in der Politik, wie man denn ein Paket schnüren könnte für die personelle Neuaufstellung der EU. Und natürlich ist es so, wenn der Rat, wenn also die Staats- und Regierungschefs zustimmen, dann könnte von der Leyen vermutlich im Parlament eine Mehrheit erzielen. Klar ist aber, dass eine Person maßgeblichen Einfluss hat. Und das ist die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Der große Vorteil von ihr, sie ist die Einzige, die so richtig ihre Wahlen gewonnen hat. Denn das kann man von Olaf Scholz und Emmanuel Macron nun wirklich nicht sagen. Frau von der Leyen hat sich bereits vor den Europawahlen um einen guten Kontakt mit Meloni bemüht, um natürlich sich die Unterstützung zu sichern. Die Frage ist, welchen Preis die Italienerin für ihre Unterstützung fordern wird. Allgemein erwartet man, dass sie auf eine weiterhin strikte Migrationspolitik drängt. Ich glaube, das wird sie bekommen. Aus deutscher Sicht viel entscheidender dürften jedoch die Erwartungen mit Blick auf die Finanzpolitik der Europäischen Union sein. Wir wissen, Italien hat hohe Schulden und Italien hat eine Tradition, sehr intelligent mit dem Schuldenproblem umzugehen. Ich erinnere daran, dass in der Corona-Krise der damalige italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte das eigentlich für solche Krisensituationen vorgesehene Instrumentarium des Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM abgelehnt hat und gesagt hat, das wäre schlecht, das wäre mit Auflagen verbunden, das würde er nicht annehmen, man bräuchte gemeinsame Schulden. Und er war erfolgreich, denn gemeinsam mit Emmanuel Macron hat er dann gegen Frau Merkel den sogenannten Europäischen Wiederaufbaufonds durchgesetzt, Next Generation EU, den ja auch Ursula von der Leyen immer wieder feiert. Und wir wissen, es ist grundlegend etwas anders. Er ist deutlich größer und er besteht zu einem guten Teil aus nicht rückzahlbaren Transfers bei gleichzeitig geringeren Auflagen. Italien ist der größte Empfänger. Immerhin 191,5 Milliarden Euro fließen nach Italien, überwiegend aus Deutschland. Und wir haben in vergangenen Folgen schon gesehen, dass das Geld zwar kurzfristig die Konjunktur belebt, aber nichts an den Strukturproblemen des Landes ändert. Ich erinnere an das Beispiel des Programmes für schönere Dörfer, wo einige Dörfer so viel Geld bekommen haben, dass es pro Kopf Einwohner mehr als 140.000 Euro waren. Ob dieses Geld dazu beiträgt, die Wachstumsaussichten Italiens zu heben, ich bleibe skeptisch. Ohnehin haben die vergangenen zwei Jahrzehnte eindeutig gezeigt, wo die Probleme Italiens liegen. Italien hat bewiesen, es ist nicht möglich, durch Sparen die Schulden abzubauen. Und Italien hat gezeigt, wie wichtig es wäre, Wachstum zu erzielen, wenn man denn die Schuldenlast reduzieren wollte. Doch dieses Wachstum konnte Italien nicht erreichen. Für die kommenden Jahre rechnet die Regierung Meloni mit anhaltend hohen Defiziten und dies auch noch bei überoptimistischen Wachstumsannahmen, wie der Internationale Währungsfonds kürzlich feststellte. In der Realität dürften also die Defizite noch größer ausfallen, als die Regierung Meloni zugibt. Und da liegt es nahe zu sagen, lasst uns doch mehr Geld aus der EU bekommen. Ich persönlich bin ein großer Fan Italiens und vor allem der italienischen Politiker. Denn die italienischen Politiker handeln sehr rational. Sie könnten nämlich auch hingehen und könnten das Geld im Inland eintreiben. Ich erinnere daran, auch das hat mein Podcast schon, dass unglaubliche 1.100 Milliarden Euro an Steuergeldern noch nicht eingetrieben wurden. Also italienische Steuerzahler schulden der Regierung so viel Geld, dass dies immerhin fast 50% der Wirtschaftsleistung des Landes entspricht. Stellen wir uns mal vor, die 50% würden gezahlt, dann wäre auf einen Schlag die Staatsverschuldung Italiens im europäischen Durchschnitt. Ebenfalls wissen wir, dass die Verschuldung von privaten Haushalten und Unternehmen in Italien eine der tiefsten ist in der ganzen Eurozone. Mit Blick auf die privaten Haushalte liegt die Verschuldung sogar unter dem Niveau von Deutschland. Und die Unternehmen sind ungefähr so hoch verschuldet wie die Deutschen. Und dann kommt noch hinzu, dass die Privatvermögen in Italien deutlich höher sind. Das heißt, es wäre in der Tat völlig problemlos möglich, das Staatsschuldenproblem zum Beispiel durch eine Vermögensbesteuerung oder eine Anhebung der Erbschaftssteuer, die übrigens deutlich geringer ist als beispielsweise bei uns, zu lösen. Und hier kommt der Punkt, wo ich sage, gute Politiker, warum sollte die italienische Politik dies tun? Die Maßnahmen wären höchst unpopulär. Kein Wunder also, dass italienische Politiker lieber auf gemeinsame EU-Schuldentöpfe und Transfers setzen. Ganz nach dem Motto altrömischer Tage, warum sollten wir uns selbst besteuern, solange die Provinzen doch für uns bezahlen? So hat es einmal ein italienischer Topmanager im Gespräch mit mir erklärt. Ursula von der Leyen selbst hat schon in den Monaten vor der Wahl durchblicken lassen, dass sie der Idee von mehr europäischen Schulden und Transfers offen gegenübersteht. Sicherlich nicht zufällig. Ich finde aber, aus unserer Sicht muss man Folgendes anmerken. Es ist ein ziemlich hoher Preis, den wir zu zahlen hätten, nur dafür, eine deutsche Kommissionspräsidentin zu haben, zudem noch eine, die bereits in der Vergangenheit bewiesen hat, dass sie keinesfalls deutsche Interessen vertritt. Kurz gesagt, ich denke, eine Schulden- und Transferunion ist ein zu hoher Preis für eine Wiederwahl von Ursula von der Leyen. Andererseits wissen wir natürlich auch, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass sich die deutsche Politik erfolgreich gegen diese Schuldenunion wehren wird. Denn es fehlt am Verständnis. Immer wieder wird die Geschichte aufgetischt, dass Deutschland doch der große Gewinner der EU und des Euros ist. Und hier möchte ich nochmal eins festhalten. Ich persönlich bin ein großer Fan der Europäischen Union. Ich glaube in der Tat, dass die Voraussetzung ist, damit Europa überhaupt weltweit noch eine Rolle spielen kann. Ich bin auch sehr dafür, dass wir wirtschaftlich immer mehr zusammenwachsen. Man muss aber anerkennen, dass der Euro, das werden wir gleich auch noch sehen, leider ein Schritt zu früh war und eben eine Einigung herbeigeführt hat auf monetärer Ebene, wo auf anderen Ebenen, sei es Sozialsysteme, sei es Fiskalpolitik, eben noch große Divergenzen bestehen. Und wenn dann Leute sagen, wie gerade letzte Woche habe ich es wieder erlebt, es wäre ein schlechtes Narrativ, wenn man immer nur sagen würde, wir zahlen an die EU, dann muss ich sagen, es ist aber auch ein schlechtes Narrativ, wenn man einfach pauschal sagt, wir wären der große Gewinner. Wir haben große Exportüberschüsse. Ja, das stimmt. Aber die Exportüberschüsse wachsen vor allem außerhalb der Eurozone. Innerhalb der Eurozone stagniert der Handel seit Jahren. Hinzu kommt, dass diese Exportüberschüsse natürlich nur den exportorientierten Unternehmen und deren Eigentümern zugutekommen. Das ist also eine Verteilungsfrage innerhalb Deutschlands, die nicht so eindeutig ist. Es gibt nämlich auch andere, zum Beispiel Touristen, die, wenn sie nach Italien fahren, jetzt deutlich mehr bezahlen müssen als früher zu Zeiten der Lira. Und letztlich dürfen wir nicht vergessen, dass wir unseren Kunden innerhalb der Eurozone Kredit geben. In Form von Tage-2-Forderungen, die zins- und tilgungsfrei sind. Ich korrigiere mich, die zurzeit ein bisschen verzinst werden, ausnahmsweise mal, aber tilgungsfrei sind und wo wir gar nichts sagen können, wir hätten das Geld gerne zurück. Das heißt, wir könnten unsere Autos, unsere Maschinen gleichermaßen auch verschenken. Denn was haben wir davon, wenn wir auf Kredit verkaufen, ohne diesen Kredit sinnvoll nutzen zu können? Deshalb, wie gesagt, bin ich für eine differenziertere Betrachtung. Doch leider wird bei uns immer gesagt, wir sind der große Gewinner und deshalb müssen wir entsprechend Transfer- und Schuldenunion machen. Ich sehe das skeptisch. Letzter Punkt dazu, es setzt auch voraus, dass wir es uns auf Dauer leisten können. Und auch hier wissen wir leider, dass aufgrund unserer Wirtschaftspolitik und anderen Faktoren die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Deutschlands immer mehr unter Druck kommt und damit natürlich auch unsere Fähigkeit, EU und Euro zusammenzuhalten.
ServiceNow ist einer der Sponsoren der heutigen Episode. Zurzeit gibt es eine Menge KI-Akteure, die viel Lärm und große Versprechungen machen. Aber die Wahrheit ist, die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Mit der intelligenten Plattform von ServiceNow durchdringt KI jeden Geschäftsbereich ihres Unternehmens und transformiert so die Arbeit ihrer Mitarbeiter, damit sich ihre Mitarbeiter auf die Arbeit konzentrieren können, auf die es ankommt, die Arbeit, die sie lieben. Denn wenn ihre Mitarbeiter besser arbeiten können, funktioniert alles besser. Lassen Sie die KI arbeiten für Ihre Mitarbeiter, für Ihre Entwickler, für Ihre Kunden, für alle. Mehr auf servicenow.de/AI4People. Wir danken CyberGhost für die freundliche Unterstützung. Interessierst du dich für Motorsport? Die Formel-1-Saison ist in vollem Gange. Bis zum Final-Race in Abu Dhabi folgen noch 14 Rennen. Wenn du alle Formel-1-Events vollständig und kostenfrei anschauen möchtest, dann könnte das Angebot des Sponsors unserer heutigen Episode für dich interessant sein. CyberGhost VPN ist ein führender Anbieter von Virtual Private Network Services und ermöglicht dir zum Beispiel das Online-Streaming der Formel 1. Geologs gehören damit der Vergangenheit an. CyberGhost VPN ist seit über 15 Jahren am Markt und gehört mit weltweit inzwischen über 38 Millionen Nutzern zu den am meisten empfohlenen VPNs. CyberGhost verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Internetverbindung, damit du online sicher und privat bleibst. Es werden höchste Sicherheitsstandards gewährleistet, inklusive einer strengen No-Logs-Politik. Das ermöglicht dir, praktisch auf der ganzen Welt verfügbare Internetangebote zu genießen, was normalerweise an Ländergrenzen scheitert, kannst du dir so nach Hause holen. Außerdem ist CyberGhost VPN mit über 40 beliebten Streaming-Plattformen kompatibel, darunter Netflix und Disney. Ab heute kannst auch du alle diese Vorteile nutzen und dabei kräftig sparen. Schnapp dir den exklusiven CyberGhost-Deal unter cyberghostvpn.com/BTO und du erhältst 38% Rabatt auf den 2-Jahres-Plan. Das senkt den Preis auf nur noch 2,03 € pro Monat. Dazu bekommst du 4 Monate gratis. Jetzt risikofrei testen mit der 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. Mehr Informationen in den Shownotes.
Womit wir zum Kern des Problems kommen. Dem dritten Grund für meine Sorgen. Der Euro funktioniert nicht. Wir wissen es. Der Euro sollte eine Konvergenz herbeiführen in der wirtschaftlichen Entwicklung der Mitgliedsländer. Doch leider ist das Gegenteil eingetreten. Wir hatten zwar eine Konvergenz zwischen der Ankündigung der Euro-Einführung und der Einführung, aber seither hatten wir eine Divergenz. Erst hatten wir die Krise in Deutschland, während die anderen, namentlich Spanien und Irland, einen schuldenfinanzierten Boom feierten. Und danach hatten wir die Schuldenkrise mit dem Aufschwung Deutschlands und der Stagnation in den anderen Ländern. Wir können natürlich versuchen, diese Divergenz mit Schulden und Transfers zu kaschieren. Aber, das habe ich bereits angesprochen, auf Dauer droht eine Überforderung von Deutschland. Wie geht es nun weiter? Ich denke, hier hilft ein Blick in die Geschichte. Wir haben es gesehen, die Europäische Währungsunion sollte Konvergenz herbeiführen, hat aber das Gegenteil erreicht. Die starken Länder wurden stärker und die schwachen Länder wurden schwächer. Also Deutschland, die Niederlande auf einer Seite, auf der anderen Seite Spanien, Portugal, Italien. Und das sage jetzt nicht ich, sondern das sagt der Internationale Währungsfonds. Interessanterweise erlitt das gleiche Schicksal wie der Euro auch der Vorgänger des Euros, nämlich die Lateinische Münzunion. Diese wurde 1865 von Frankreich, Belgien, der Schweiz und Italien begründet. Ähnlich wie bei der Einführung des Euros gab es auch damals eine eher politische Zielsetzung. Frankreich beanspruchte die Führung des Kontinents und hat aus diesem geopolitischen Anspruch heraus letztlich auf die Währungsunion gedrängt, die aber nicht auf einer starken Ökonomie basierte. Probleme ergaben sich in der Lateinischen Währungsunion genauso wie heute aus der unterschiedlichen Wirtschaftskraft der Mitgliedstaaten und der zunehmend hohen Schuldenlast von Italien und dem 1869 beigetretenen Griechenland. Also Griechenland kam dann noch dazu, wie auch übrigens Griechenland später zum Euro dazugestoßen ist. Und beide Staaten, Italien und Griechenland, nutzten die dank der Währungsunion gestiegene Kreditwürdigkeit, um sich günstiger und höher zu verschulden. Obwohl es sich damals schnell zeigte, dass das Projekt nicht funktionierte, hielt die Lateinische Münzunion lange durch. Einfach deshalb, weil die Mitgliedsländer die Kosten eines Austritts scheuten. Die Union endete erst mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs. Das alles war für mich durchaus neu. Gelesen habe ich es in einer Studie mit dem Titel »Die Lateinische Münzunion – ein Präzedenzfall für den Euro«. Wie immer habe ich die Studie in den Shownotes verlinkt. Unter anderem kann man in der Studie Folgendes lesen.
Die französische Regierung unterstützte Mitte des 19. Jahrhunderts die Idee einer ausgedehnten Frankenzone in Europa, um auf der einen Seite den Finanzplatz Paris als Konkurrent zu London zu positionieren und auf der anderen Seite den ökonomischen und damit auch politischen Einfluss auf die Nachbarländer zu erhöhen. Die kleineren Länder Belgien, die Schweiz und Italien erhofften sich von der Münzunion, die geopolitische Abhängigkeit von Frankreich durch einen Vertrag neu zu ordnen. Durch die größere Einflussnahme auf die Regelungen sollten die eigenen Interessen stärker durchgesetzt werden.
Auch bei der Einführung des Euros dürfte das eine Begründung gewesen sein. Bei Deutschland kommt hinzu, dass wir aufgrund unserer Geschichte immer zeigen wollen, dass wir gute Europäer sind. Schon damals, bei der Lateinischen Münzunion, gab es natürlich auch Regeln, quasi die Maastricht-Regeln der damaligen Zeit.
Der Vertrag legte fest, welches Gewicht, welchen Feingehalt und welche Form ihre Münzen haben sollten. Eintrittsberechtigt in die Münzunion war jedes Land, das bereit war, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag zu übernehmen. Neben der Ausgestaltung der Münzen enthielt der Vertrag Informationspflichten der Teilnehmer. Jährlich sollten gegenseitig Informationen über Ausprägung und Einschmelzung aller Gold- und Silbermünzen stattfinden.
Die Regeln waren an der Geldmenge orientiert, was ich persönlich schon mal besser finde als die allein an Staatsschulden orientierten Maastricht-Regeln, die ja bekanntlich nicht eingehalten werden. Doch auch damals gab es im Regelwerk eine entscheidende Lücke.
Nicht geregelt im Vertrag wurde die Ausgabe von Papiergeld, das zum Zeitpunkt der Vertragsschließung aber auch noch keine größere Rolle spielte. Bereits 1866 begann Italien damit, Papiergeld herauszugeben, das nicht in Gold oder Silber eingetauscht werden konnte. Das verstieß nicht gegen die Buchstaben des Vertrages, wohl aber gegen seinen Sinn.
Heute, interessanterweise, wird rund 90% des Geldes, welches wir nutzen, vom privaten Bankensystem geschaffen. Durch Kreditvergabe. Und deshalb spielen Privatschulden auch eine so große Rolle und deshalb ist Frankreich in dieser Hinsicht eben als so problematisch anzusehen, wie vorher diskutiert. Hinzu kommt, dass die Staaten ebenfalls Geld schaffen, indem sie neue Schulden aufnehmen. Dies entspricht nichts anderem als einer Vermögensverschiebung innerhalb der Eurozone. Doch damit nicht genug. Auch damals wurde die Ausweitung der Union über die wirtschaftlichen Grundlagen gestellt.
1869 trat Griechenland der Münzunion bei. Die französische Regierung, insbesondere das Außenministerium und Félix Esquirou du Perieux, warben in einer breit angelegten Kampagne bei anderen europäischen und auch amerikanischen Staaten für den Eintritt in die Union. Auf den politischen oder ökonomischen Zustand des Landes wurde nicht geachtet. Das dominierende strategische Interesse, insbesondere Frankreichs, war die möglichst globale Ausdehnung der Münzunion.
Auch die Aufnahme Griechenlands in Euro erfolgte gegen jede ökonomische Realität. Und die Folgen waren damals wie heute ähnlich.
Die Situationen von Italien und Griechenland sind im Vergleich von damals zu heute sehr ähnlich. Beide Länder haben damals wie heute Probleme mit ihrer zu hohen Schuldenlast. Beide versprachen sich von der Teilnahme an der Münz- bzw. Währungsunion den Import eines stabilen Geldsystems, um ihre Kreditwürdigkeit langfristig zu erhöhen, nutzten aber andererseits die Regelungslücken aus, um weitere Schulden zu finanzieren. Damals wie heute motivierten die unsoliden wirtschaftlichen Zustände in Griechenland und Italien die Menschen zur Kapitalflucht. In beiden Fällen geht die Kapitalflucht zulasten der solideren Länder. In der Europäischen Währungsunion wandern Einlagen von wackeligen Banken aus finanzschwachen Staaten in andere Staaten, wo sie zum Nennwert angenommen werden. Möglich wird dies durch die Bereitstellung von Zentralbankgeld zur Finanzierung des Einlagetransfers über das Interbankenzahlungssystem Target 2. Ohne diese Stützen läge der Wert des Bankengelds von schwachen Banken in schwachen Staaten unter dem von Banken in starken Staaten.
Und das Ganze ist, ich wiederhole es nochmal, ein Vermögenstransfer aus Deutschland in die anderen Länder. Und dieser ist nur möglich, weil die Staaten ein offenes Überziehungskonto bei der Bundesbank unterhalten. Die Target-2-Forderungen, die wir bereits mehrfach in diesem Podcast diskutiert haben.
Durch das Target-System steigen Forderungen der Deutschen Bundesbank gegen das Eurosystem. Würde die Bundesbank diese Forderungen im Falle eines Austritts Italiens fälligstellen, könnte weder das Eurosystem noch Italien die Zahlung leisten. Im 19. Jahrhundert durfte man davon ausgehen, dass die Drohung Frankreichs, die Münzen zurückzutauschen, auch mit militärischer Macht hinterlegt war. Ein Eintreiben der Forderungen heute durch militärische Intervention ist dagegen unvorstellbar.
Natürlich ist das Eintreiben der Forderungen durch militärische Intervention heute unvorstellbar, vor allem auch deshalb, weil die Bundeswehr dazu wohl kaum in der Lage wäre. Eine andere Parallele gibt es auch noch. Damals, wie heute, scheut die Politik die Folgen eines Zerfalls der Währungsunion.
Sowohl damals wie auch heute ist ein wesentlicher Grund für das Weiterbestehen der Münz- bzw. Währungsunion die Scheu vor den Kosten der Auflösung. Damals sorgte man sich um die Monetisierung der Silberreserven und den Aufbau von Handelshemmnissen in Europa. Heute sind ebenfalls die hohen Kosten, etwa durch den Ausgleich der Tagezeiten, aber auch die Wettbewerbsnachteile durch Handelshemmnisse in Europa zu nennen. Sehr viel mehr als damals spielen auch die politischen Kosten eine gewichtige Rolle. Die politische Einheit Europas ist heute sehr viel fortgeschrittener als damals. Mit dem Scheitern des Euros stünde auch die Existenz der Europäischen Union auf dem Spiel.
Die Schlussfolgerung für mich ist eindeutig. Man muss den Euro sanieren, wenn man die EU retten will. Doch genau diese Sanierung findet nicht statt, sondern man baut weiter auf andere Instrumente, um die Probleme zu kaschieren. Und das bedeutet für mich, es wird irgendwann mal scheitern, das kann Jahrzehnte dauern, mit verheerenden Folgen. Ich fand diesen Vergleich zwischen dem Euro und der lateinischen Münzunion so interessant, dass ich mir dachte, es würde sich lohnen, mit dem Autor der Studie zu sprechen, Dr. Marius Kleinheier. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Dr. Kleinhaier komme, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es das exklusive Angebot für alle BTO Beyond the Obvious Featured bei Handelsblatt-Hörer. Testen Sie das Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Dr. Marius Kleinhaier.
Dr. Marius Kleinhaier ist seit 2017 Senior Research Analyst am Flossbach von Storch Research Institute. Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann studierte Kleinhaier Staatswissenschaften und Volkswirtschaftslehre in Freiburg, Erfurt und Madrid und promovierte an der Universidad Rey Juan Carlos in Madrid. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Finanzsoziologie.
Sehr geehrter Herr Kleinhaier, ich freue mich ausgesprochen, Sie beim Podcast begrüßen zu dürfen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Kleinhaier, ich dachte bis vor kurzem noch, der Euro, das ist ein einmaliges Experiment. Einige würden auch sagen, ein erfolgreiches Experiment. Und dann bin ich über eine Publikation von Ihnen gestoßen, wo Sie gesagt haben, das stimmt gar nicht. Es gab ja schon mal eine Währungsunion in Europa. Und da habe ich mir gedacht, das ist ein spannendes Thema. Da lohnt es sich doch mal nachzufragen, was es denn für eine Währungsunion war, was wir aus der Währungsunion von damals für heute lernen können oder auch nicht lernen können und warum es eigentlich eine wichtige Lehre ist aus der Vergangenheit. Fangen wir mal an. Gab es denn schon mal eine Währungsunion in Europa?
Ja, in der Tat. Und das hat mich selber auch fasziniert, als ich mich angefangen habe, mit dem Thema zu beschäftigen. Die Lateinische Münzunion, wie sie im Nachhinein genannt wurde, war eigentlich ein erster Versuch einer europäischen Währungsunion im Europa des 19. Jahrhunderts. Und es gibt durchaus die Parallelen, die frappierend sind. Aber es gibt zunächst einmal den Befund, dass diese ganze Währungsunion, dieses ganze Konstrukt heute meiner Wahrnehmung nach weitestgehend in Vergessenheit geraten ist. Und das ist umso mehr bedauerlich, als die Lateinische Münzunion Lehren für uns bereithält, die geradezu frappierend auf die heutige Zeit passen. Man muss natürlich immer sagen, 19. Jahrhundert war eine andere Zeit. Man muss die geschichtlichen Kontexte natürlich genau sehen. Aber das, was damals versucht wurde, mit Währung eine politische Einheit herzustellen, über Währung Integrationsprozesse in Gang zu setzen, das war damals schon der Ansatz und das war damals schon problematisch.
Ich meine, ich würde ja sagen, heute war es ja so mit dem Euro. Mitterrand hat gesagt, ihr kriegt die deutsche Einheit, aber dafür müsst ihr die D-Mark aufgeben. Geschichte Nummer 1, Geschichte Nummer 2. Kohl sagt dann, naja gut, eigentlich müssten wir eine politische Union haben. Vor einer Währungsunion, wir machen es einfach umgekehrt. Wie war das denn mit der lateinischen Währungsunion? Wollte da auch jemand quasi eine politische Union erzwingen oder wirtschaftliche Vorteile eines Nachbarlandes verhindern?
Also die heutige Europäische Währungsunion fußte letztendlich ja auch auf einer größeren politischen Vision. Und auch diese größere politische Vision erleben wir auch im 19. Jahrhundert. Man hat durchaus schon damals sich vorstellen können, eine größere Europäische Union aufzubauen. Also selbst dieser Begriff war damals schon im Umlauf. Es gab auch den Gedanken, mal ein europäisches Parlament und eine europäische Kommission aufzubauen. Das Ganze so ein bisschen unter der Idee einer europäischen Freihandelszone. Das war die größere Vision, die insbesondere aus liberalen Kreisen aus Frankreich favorisiert wurde. Daneben und im Zweifelsfalle der eigentliche Treiber waren aber knallharte politische Interessen, auch hier insbesondere von Frankreich. Es ist die Zeit von Napoleon III., der Mitte des 19. Jahrhunderts auf dem Höhepunkt seiner Macht steht. Frankreich ist über weite Teile des 19. Jahrhunderts der politische Hegemon in Europa. Aber es gibt eine zweite epochale Entwicklung, die Industrialisierung. Und hier gibt es so ein bisschen eine sich überlagernde Entwicklung. Wir sehen auf der einen Seite die Entwicklung der Nationalstaaten, auf der anderen Seite die Entwicklung von Industrialisierung, internationalem Handel, kapitalintensiven Projekten, Infrastrukturmaßnahmen, die auch finanziert werden wollen. Frankreich wollte auf jeden Fall die Führungsposition auch bei diesen Finanzprojekten haben und hat es darauf angelegt, Finanzzentrum in Europa zu werden, durchaus auch in Abgrenzung zu London. Das war also auch ein knallhartes machtpolitisches Interesse. Und man wollte gerade mit den anderen Gründungsländern der Union, das war die Schweiz, Belgien und Italien, zu denen man auch schon intensive wirtschaftliche Beziehungen hatte, eben die auch näher an sich binden. Umgekehrt, diese Länder hatten ein Interesse daran, die geopolitische Abhängigkeit zu Frankreich vertraglich so ein bisschen zu ordnen und vielleicht so auch Einflussmöglichkeiten in dieser Beziehung neu aufzubauen.
Also es gab also eine ganz klare Führungsmacht in der Währungsunion, damals Frankreich, welches aus wirtschaftlichem und politischem Interesse diese Währungsunion haben wollte.
Ja.
Und ich hätte gesagt, dass die Motto, ja gut, es ist schon ein Unterschied zu heute. Heute haben wir ja einen Club von Staaten, die unterschiedlich stark daran interessiert sind. Und der Unterschied zu heute ist ja auch, dass es eine viel kleinere Währungsunion ist. Ich meine, die Schweiz ist dabei, heute völlig undenkbar. Belgien ist dabei, das würde ich jetzt mal ein bisschen ketzerisch sagen. Ja, Belgien spielt da keine so große Rolle, ist eben sehr Frankreich nah. Und dann war dabei noch Italien. Und Italien, da hätte man die Frage aufgeworfen, ja gut, wahrscheinlich war Italien damals auch wirtschaftlich doch deutlich unbedeutender, relativ zu Frankreich, vielleicht irre ich mich jetzt da auch. Also hätte ich doch gesagt nach dem Motto, naja, eigentlich war es doch eine Währungsunion von einem sehr starken Land mit sehr viel weniger wichtigen Ländern.
Ja, Frankreich war politisch sehr stark, ökonomisch stark, war aber eher Belgien und die Schweiz, die in der Industrialisierung sehr weit fortgeschritten waren. Und die Idee der Währungsunion war, dass sie sich weiter ausbreitet. Es sollte eigentlich, und das war am Anfang auch die Idee, noch sehr viel mehr Länder dazukommen. Das einzige Land, was in der Geschichte noch dazugekommen ist, ist Griechenland. Und in der Tat, aber das würde ich eher als eine Parallele zu heute sehen, hatten wir diese sehr heterogenen Länder. Frankreich war in so einer Mittelposition. Es war politisch sehr stark, ökonomisch, aber eben noch nicht so weit in der Industrialisierung. Belgien und Schweiz waren schon sehr entwickelt. Belgien hat die Schwerindustrie in der Zeit entwickelt. In der Schweiz entwickelte sich auch der Tourismus schon sehr stark. Und Italien hinkte so ein bisschen hinterher, war auch gerade in dieser Nationalstaatsfindung noch dabei und hatte auch damals schon ein Nord-Süd-Gefälle. Italien und Griechenland, die dann in der Union letztendlich auch ökonomische Schwierigkeiten bereiten, auch das durchaus parallel zu heute, hatten ein sehr, sehr starkes Staatsdefizit und hatten Probleme, die Stabilität der Währung mitzutragen, obwohl es ja eigentlich durchaus auch ein Sinn der Länder war, sich sozusagen eine stabile Währung ins Land zu holen. Das war ja ein Ziel, das aber letztendlich an den Realitäten scheiterte.
Also beim Euro war es ja so, da haben ja die Politiker viel gesagt, ja, die Bürger können dann nicht Europa reisen und müssen nicht mehr wechseln und so weiter. Das war ja so ein Projekt, was sehr stark auch, sagen wir mal so, volksnah positioniert wurde. Wie war das denn vor 150 Jahren? Ich meine, die Leute sind nicht so viel gereist, das war nicht so ein relevantes Thema. War das für die Wirtschaft denn überhaupt ein Thema mit verschiedenen Währungen, dass sie gesagt haben, okay, wir sparen uns da viel Aufwand? Oder war es eigentlich doch wirklich viel mehr ein politisches Projekt?
Diese wirtschaftliche Integration, die setzt ja in dieser Zeit ein und die wird in dieser Zeit auch immer wichtiger. Auch diese ganze Modernisierung bedeutet auch eine Monetarisierung der Wirtschaft. Also auch Geld gewinnt in dieser Zeit eine besondere Bedeutung. Und es ist ganz interessant zu sehen, dass bereits vor der lateinischen Münzunion Münzen jeweils in den Ländern akzeptiert wurden. Und ein sehr technischer und auch sehr pragmatischer Grund, warum diese Union letztendlich ja auch etabliert worden ist, dass man in einem sogenannten Bimetallismus Gold neben Silber akzeptiert hat zu einem festen Austauschverhältnis. Das war letztendlich ein Problem, denn zu unterschiedlichen Zeiten wurden die Währungen unterschiedlich über- oder unterbewertet. Die Initialzündung der Union war, dass das Gold überbewertet wurde und Silber sich aus dem Zahlungsverkehr verabschiedete und in der Reaktion darauf die unterschiedlichen Länder unterschiedlich angefangen haben, den Silbergehalt ihrer Münzen abzuwerten. Und auf einmal wurde dieser Integrationsfortschritt, den es schon im 19. Jahrhundert gab, abgeschwächt. Und es kam eine Disintegration, die Münzen wurden nicht mehr akzeptiert. Und das hat man versucht zu vermeiden und wieder die Münzen überall geltend zu machen. Das war ein, meine ich, sehr pragmatischer und ökonomisch sinnvoller Schritt, die Transaktionskosten zu senken. Es ging aber immer darüber hinaus. Und dieses darüber hinaus war immer die politische Komponente. Und letztendlich war das auch dann immer das Einfallstor für die Probleme. Denn es ging eben nicht nur darum, ökonomische Schwierigkeiten zu beseitigen und so etwas wie einen Binnenmarkt zum gegenseitigen Vorteil möglich zu machen, sondern es ging eben um diese höheren politischen Ziele. Und da kam immer raus, dass man auf der einen Seite Hegemonie, Abhängigkeit forcieren wollte, auf der anderen Seite nationalstaatliches Selbstbewusstsein, Eigeninteressen gefördert hat. Und dieser Interessensclash im Währungsraum, der hat dazu geführt, dass die einzelnen Länder, also Zeitzeugen haben das so ein bisschen spöttisch beschrieben, wenn man sich trifft, redet man von Solidarität, von brüderlicher Liebe, von Europa. Eigentlich ging es hinter den Kulissen darum, ökonomische Probleme bei den anderen Ländern dann abzuladen.
Jetzt ist ja so, ich habe mal ein bisschen überlegt, so bei USA, bei Bretton Woods war das ja so, es war keine Währungsunion, aber es war zumindest ein festes Wechselkurssystem, was ja schon Richtung Währungsunion geht. Da hat man immer gesagt, naja, die Amerikaner mussten im Prinzip immer Defizite fahren, um diese Währungsunion, die Bretton Woods, am Leben zu erhalten, um die Welt mit Dollar zu versorgen. Wäre das in dieser lateinischen Währungsunion ähnlich gewesen, dass Frankreich immer hätte Defizite fahren müssen, quasi um die anderen zu versorgen mit Geld?
Nein, das war in dem Sinne nicht notwendig. Es war eigentlich eher ein Wettbewerb, wer die meisten Münzen prägt. Das war in der Zeit auch, hat sich zwar vertraglich dazu geeinigt, dass man Münzen nur in einem gewissen Kontingent prägt. Es ging aber eher darauf, dass man versucht hat, sozusagen auf Kosten des anderen zu viele Münzen zu prägen. Es war also ein Commitment-Problem, das auch dadurch ausgelöst wurde, dass es ja in Europa noch verschiedenste kriegerische Auseinandersetzungen gab. Das darf man ja da nicht vergessen. Italien war 1866 in einem Krieg mit Österreich um die Region Venetien. Griechenland war in kriegerischen Auseinandersetzungen mit der Türkei. 1870 der Deutsch-Französische Krieg. Und jeweils hat man aufgrund natürlich der entsprechenden Kriegsfinanzierung immer die Regeln aufgebrochen. Man hat auch über Papiergeld, ein Riesenthema, was da auch erst aufkommt und in der Union nicht geregelt wurde, versucht natürlich die Metalleinlösung auch aufzulösen, sich aus diesen metallischen Zwängen zu lösen. Es war, und das war immer das Problem, letztendlich, dass man zu viel Münzen in Umlauf gebracht hat, beziehungsweise den Metallgehalt der Münzen zu sehr abgeschwächt hat.
Jetzt könnte ich natürlich sagen, heute ist es so, die Staaten machen ja auch unterschiedlich viel Schulden. Und unterschiedlich viel Schulden machen ist ja auch nichts anderes, wie unterschiedlich viel Geld drucken. Wir wissen ja, der Staat mit dem Verschuldungsakt schafft ja auch Euro. Also haben wir heute im Prinzip die Analogie auch hier, dass jeder versucht, etwas mehr Geld zu drücken als der andere, im Sinne von, ich mache mehr Staatsschulden als der andere.
In der Tat, und ich würde das zumindest auch traditionell mit unterschiedlichen Wirtschaftskulturen begründen, die ja auch prägend für die Eurozone heute sind und die prägend für die lateinische Münzunion damals waren. Was allerdings meiner Meinung nach eine interessante Entwicklung heute ist, wenn man überlegt, gibt es diese Unterschiede überhaupt noch oder haben wir uns eigentlich alle mittlerweile auf eine Art Schuldenunion geeinigt?
Ja gut, jetzt muss ich die Frage beantworten. Das haben wir ja offensichtlich getan. Wir tolerieren es bei der EZB und wir machen es mit Wiederaufbaufonds und Ähnlichem. Also haben wir doch eigentlich eine Schuldenunion, auch wenn die Politiker zumindest in Deutschland das offiziell immer leugnen.
Ja, insofern vielleicht in der Tat ein Unterschied zu damals. Wir haben eine Angleichung der Wirtschaftskulturen, auch eine Integration, nur eben genau nicht in dem Sinne, wie man sich das am Anfang der Eurozone wirklich mal überlegt hatte. Inwieweit das, man muss ja heute sagen, wir sind in einer gewissen Ruhephase, inwieweit das aber die Ruhe vor dem Sturm ist, weil das am Ende eben auch nicht nachhaltig ist, das bleibt natürlich offen. Also die lateinische Münzunion, und das ist eigentlich die Botschaft, die ich mit dieser Studie auch letztendlich senden wollte, die hat sehr lange noch funktioniert, auch wenn eigentlich klar war, dass die ursprünglichen Ziele, die man damit mal verfolgt hat, nicht zu erreichen sind. Insofern kann man das durchaus eine Dilemmasituation begreifen. Man wusste, dass man nicht wirklich miteinander kann, aber man wusste eben auch, dass man es nicht ohne einander kann. Und so hat man im Prinzip diese Union driften lassen. letztendlich hat erst der Erste Weltkrieg das faktische Ende dieser Union bedeutet.
Vielleicht können wir mal zusammenfassen, was sind denn die Gründe, warum die Lateinische Währungsunion am Ende gescheitert ist? Was waren die Gründe? Die Gründe waren unterschiedliche Ansätze zum Thema Gelddrucken oder Geldprägen.
Ich würde sagen, der mangelnde Grundkonsens, was mit einem Vertrag wirklich erreicht werden soll. Also wir versuchen, einen Vertrag über Stabilität und über gemeinsames Geld zu schließen, halten uns aber im Prinzip alle nicht dran, weil wir das glaubwürdige Commitment für dieses Geldsystem nicht bringen können. Dann ein Problem in der Münzunion damals. Man hat nicht darauf geachtet, wer in diese Münzunion kommt, weil politische Überlegungen das überlagert haben. Man hat auch nicht auf die ökonomischen Situationen geachtet, sondern man hat gesagt, das ist ein Projekt für Europa. Alle kommen rein. Übrigens, das an dieser Stelle nochmal gesagt, diese Münzunion hat ganz, ganz schnell ihre große Attraktivität auch verloren. Der Name Lateinische Münzunion ist eine Erfindung der englischen Presse, die damit deutlich machen wollte, dass auf keinen Fall England in dieses kontinentaleuropäische Projekt gehört. Es war also über kürzeste Zeit nicht mehr attraktiv, aber es blieb trotzdem, und das ist eben auch eine Lehre für heute, Systeme können noch sehr, sehr lange funktionieren, obwohl sie dem Sinn nach schon gescheitert sind.
Ja gut, der Unterschied zu heute ist ja aber auch der, dass heute viel mehr Länder dabei sind. Ich meine, damals war es ja, wie wir gerade gesehen haben, waren es eigentlich nur 4 Länder. Das war natürlich jetzt nicht so richtig groß relevant. Davon waren sie, ich habe zwar gesagt, okay, Industrie hat sich aufgeholt, aber trotzdem, es war ja nicht so, dass es große europäische Wirtschaft war. Es gab ja noch andere Länder, die aufstrebend waren, namentlich auch Deutschland, die nicht dabei waren. Und heute haben wir ja eine Situation, wo im Prinzip fast der ganze Kontinent dabei ist. Insofern ist es da sicherlich noch ein weiterer Faktor, der für mehr Stabilität spricht beim Euro, einfach deshalb, weil mehr Länder zumindest glauben würden, etwas zu verlieren zu haben. Damals waren es 4 Länder. Das war dann nicht so schlimm, wenn die weiter mitgemacht haben. Der Handel fand ja auch mit anderen Ländern statt. Aber hier im Euro, der Euro ist ja dann so dominant, dass da doch im Prinzip, es gibt Vor- und Nachteile. Es gibt den Nachteil, es gibt weniger Ventil. Wenn mehr Länder im Euro drin sind, gibt es weniger Ventil. Der Vorteil ist auf der anderen Seite natürlich so, der Wille zusammenzubleiben ist viel stärker. Weil der Schaden viel größer wäre als damals. Das sind, glaube ich, so die gegenläufigen Dinge, die ich sehen würde.
Ja, aber im Willen zusammenzuhalten, es ist ja nicht gescheitert. Der war ja sozusagen über die Maßen da. In der Tat, das war letztendlich eine kleinere und deshalb unbedeutendere Union. Aber die Wirkungszusammenhänge innerhalb dieser Union, die zeigen doch letztendlich, dass diese Gesetzmäßigkeiten gegen eine politische Vision wirken können.
Vielleicht gehen wir die Gesetzmäßigkeiten mal durch. Ich meine, was waren denn die Dinge, die ökonomisch letztlich begründet haben, dass die Lateinische Währungsunion nicht funktionieren kann? Wirtschaftlich?
Also ich glaube, Nummer 1 ist die sehr, sehr unterschiedlichen Entwicklungsschritte dieser Länder zum Zeitpunkt der Union. Das zweite Problem war, dass es eine unvollendete Währungsunion war, weil man das Papiergeld nicht berücksichtigt hat. Ich muss dazu sagen, das Papiergeld entwickelt sich in dem Moment erst als ein Instrument im größeren Maße. Das dritte ist eben, dass es immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen gab, die letztendlich einer friedlichen Kooperation und einer friedlichen Entwicklung auch entgegenstanden. Und man muss natürlich auch sagen, die Staatshaushalte auch belastet haben. Und dann kommt hinzu, das ist im Endeffekt ein ökonomisches Argument, das sich dann aber natürlich auch politisch auswirkt. Wenn ich unterschiedliche Silbermünzen auspräge, die dann aber in jedem Land per Vertrag 1:1 umgetauscht werden kann, dann schaffe ich natürlich Kapitalabflüsse aus einem Land in ein anderes Land und sorge letztendlich dafür, dass ein Land auf Kosten des anderen Landes sich finanzieren kann. Das sind vielleicht die zentralen Punkte, warum das ökonomisch nicht funktioniert hat.
Ja gut, das kann man natürlich sagen, wenn wir hinten anfangen, sozusagen Kapitalabflüsse gibt es ja bei uns auch. Ich meine, Ungleichgewichte, siehe Stichwort Tage-2-Salden, die zeigen ja auch Imbalancen und Kapitalabflüsse zwischen den Ländern. Wir haben wirtschaftlich unterschiedliche starke Länder aufgenommen. Und wir wissen ja nach allen Studien, dass der Euro nicht zu einer Konvergenz geführt hat, sondern zu einer Divergenz der Staaten. Also die Schwächeren wurden schwächer, die Stärkeren wurden stärker. Das mag jetzt aktuell nicht stimmen, weil Deutschland die Seiten gewechselt hat und jetzt Spitzenreiter beim Schlechtsein sein möchte. Wir haben darüber hinaus auch erhebliche Finanzierungslasten, die auf uns zukommen. Ich meine, Krieg, da ist damals, Jetzt haben wir auch einen Krieg in der Ukraine, der finanziert sein will. Wir haben andere politische Projekte, mein Stichwort Klimapolitik. Das heißt, wir haben doch jetzt eigentlich eine Situation, wo ähnliche Spannungsfaktoren, die damals am Werk waren, auch beim Euro am Werk sind.
Ja, und deshalb glaube ich, dass dieser Vergleich zur lateinischen Münzunion vielleicht jetzt sogar noch zu früh ist und wenn wir uns in 2-3 Jahren darüber unterhalten, noch viel aktueller wird. Der Euro ist ja jetzt letztendlich in einer relativen Ruhephase, die aber, wenn wir diese ganzen Probleme, die Sie gerade angesprochen haben, weiterdenken und auch annehmen, dass die sich nicht in irgendeiner Form von selbst lösen, auch nochmal sich entsprechend entladen. Und jetzt überlegen wir, es gibt demnächst die Europawahl, da wird wahrscheinlich mehr auch über die externen Bedrohungen und die Geopolitik etc. diskutiert. Aber wenn das Ganze mal in irgendeiner Form etwas weiter in den Hintergrund rückt und wir wieder auf die ökonomischen Situationen schauen und in der Tat, wie Sie sagen, Deutschland als der starke Anker ausfällt, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass genau diese Probleme, wir haben einen mangelnden Grundkonsens, wir haben sehr unterschiedliche ökonomische Systeme, wir haben einen nicht geregelten politischen Zustand in Europa, nationalstaatliche Interessen, europäische Ambitionen. Das Ganze könnte also noch sehr viel mehr, als man das heute denkt, relevant werden. Und vielleicht wird dann die lateinische Münzunion auch noch mal sehr viel stärker ins Bewusstsein der Menschen kommen.
Und die Frage für mich wäre natürlich dann, okay, wenn sie wieder ins Bewusstsein kommt, dann kommt sie ans Bewusstsein als eine Währungsunion, die ähnlich unvollkommen war wie der Euro und damals gescheitert ist. Wie war das Scheitern denn damals? Ich meine, der Krieg war natürlich der willkommene Aufhänger, um auszuscheiden. Was waren die wirtschaftlichen Folgen des Auseinanderfallens?
Also der Krieg hat dann in der Tat viel überdeckt, aber schon vorher gab es dann Konferenzen. Also man hat in dieser Union auch ständig außerplanmäßig getagt, wo man immer wieder versucht hat, neue Regelungen einzuführen. Es gab die Idee, dass die Münzunion grundsätzlich keine Silbermünzen mehr prägt. Das konnte nicht durchgesetzt werden. Die Schweiz, Belgien waren grundsätzlich unzufrieden. Und man hat dann eigentlich versucht, die Münzen zu repatriieren. Das heißt, dass die Schweizer Münzen sollten wieder in die Schweiz kommen, die französischen sollten nach Frankreich kommen. Also man hat versucht, das Ganze wieder auseinander zu dividieren, dass man eben nicht von den Münzen des anderen Landes überschwemmt wird.
Natürlich heute schwierig, nicht? Ich meine, wir haben so heute zwar auf den Münzen, wenn ich richtig weiß, auch irgendwelche Symbole, aus denen wir entnehmen können, in welchem Land sie geprägt wurden. Gleichzeitig spielt die Münze ja gar keine Rolle. Ich meine, es weiß es digitales Geld. Also wäre das auch heute ungleich schwerer, wenn man sowas machen wollte.
Absolut. Also da muss man natürlich sehen, dass die historische Situation mit dem Bimetallismus auch besondere Gesetzmäßigkeiten mit sich gebracht hatte. Und in der Tat, heute wird es sehr viel schwerer sein, den französischen Euro vom griechischen Euro, vom deutschen Euro zu trennen. Letztendlich glaube ich, dass das ein zusätzliches Argument dafür ist, warum die Eurozone noch lange weiter existiert, auch wenn es ökonomisch knirscht im Gebälk.
Wenn es jetzt knirscht im Gebälk, ich meine, wie hat sich denn damals das Knirschen bei der lateinischen Währungsunion gezeigt? Weil Sie haben zwar gerade gesagt, ja, die haben unterschiedlich viel geprägt, in meinen Worten unterschiedlich viel Schulden gemacht. Aber wie hat sich denn die lateinische Währungsunion damals ausgewirkt auf die Wirtschaft? War es eine Währungsunion, wo Inflationsraten höher waren? Also war es ein Umfeld mit höheren Inflationsraten? Oder war es umgekehrt aufgrund des knappen Geldes, Mantels, weil man Papiergeld in dem Maße noch nicht verwendet hat, eher eine Union, die wenig Wachstum hatte und wo Mittel knapp waren?
Es war eine Union, wo das umlaufende Papiergeld erstmal sehr viel höher war. Inflationsraten kenne ich nicht, aber sie muss da gewesen sein, einfach aufgrund der Tatsache, dass man diese Münzen weitergeprägt hat und zusätzlich Papiergeld in Umlauf gebracht hat. Also das dürfte schon zu entsprechenden Verwerfungen geführt haben.
Also die lateinische Währungsunion hat 60 Jahre gehalten. Wenn Sie jetzt sagen würden, okay, wir haben den Euro, wir haben die bekannten Probleme, wir haben die Erfahrung mit der lateinischen Währungsunion, was müsste man denn tun, um den Euro quasi so aufzustellen, dass die Analogie nicht mehr gilt und dass er wirklich dauerhaft stabil ist?
Also die ursprüngliche Idee von der Lateinischen Münzunion und auch das, was man als Vision dahinter begreifen kann, war ja durchaus visionär. Und ich glaube, dass das auch für heute eine besonders positive Vision wäre. Nämlich eine Freihandelszone für Europa, in der über nationalstaatliche Grenzen hinweg in einer Währung gehandelt wird, die stabil ist. Damals gab es die Überlegung, zu einem Goldstandard zu wechseln. Die wurde allerdings aufgrund der hohen Silberreserven verworfen. Aber die Idee, eben zu einem unabhängigen Geld zu kommen, das für alle verbindlich entsprechend die Transaktionskosten senkt und dann in einem föderalen Europa eben die Verbindung schafft zwischen den einzelnen Regionen. Diese liberale Vision von Europa, die auch eine liberale Vision des Euros sein könnte, wäre, glaube ich, genug Inspiration zu sagen, wir müssen immer auch daran denken, es gibt eben die Möglichkeit, dass man aus diesem Europa, wir beschweren uns heute viel, wir prangern die Regulierung an, wir prangern die Kleinteiligkeit an, aber dass es diese grundsätzliche Vision aus dem 19. Jahrhundert gibt, die eben sagt, wir versuchen, einen gemeinsamen Binnenmarkt zu schaffen. Und das hat man ja dann mit der Gründung der Europäischen Union auch geschafft. Das wäre meiner Meinung nach also eine positive Vision, an der man heute sehr viel noch tun kann.
Also Sie meinen den Binnenmarkt vervollständigen, also die ganzen Themen, auch Bankenunion und ähnliche Themen, die da immer wieder diskutiert werden. Das wären im Prinzip die Möglichkeiten, quasi aus dieser unvollständigen Währungsunion eine vollständige Währungsunion zu machen.
Das wäre rein technisch der notwendige Schritt, den man sozusagen machen müsste, ähnlich wie damals man das Papiergeld vergessen hat. Aber das wäre, glaube ich, jetzt nicht so, das ginge jetzt nicht so primär in die Richtung, die ich meine. Was ich eben vielmehr meine, ist, dass man ein Geldsystem hat, das möglichst unabhängig von der Politik ist. Ich glaube, das wäre ein Ziel, was viele der Vordenker der Lateinischen Münzunion gesehen haben, was aber die handelnden Personen, insbesondere Napoleon III., so eigentlich ja auch gar nicht wollte. Also was man eben sehen muss, es gibt sowohl heute als auch damals zwei Visionen, wofür Geld genutzt werden kann. Und die Vision, die damals sich dann am Ende nicht durchgesetzt hat, die aber eben bis heute visionär ist, wäre die, dass wir versuchen, Geld zu entnationalisieren, das heißt unabhängig von der Politik zu machen und dann in einem gemeinsamen Handelsraum letztendlich Wohlstand generieren.
Ja gut, aber das haben wir heute auch gar nicht. Ich meine, die EZB steuert ja die Geldmenge, steuert die Zinsen, ist sicherlich alles, aber nicht unpolitisch. Ich meine, wenn sie sich hinstellt und sagt, wir werden dafür sorgen, dass Italien nicht zu viel Zinsen bezahlt, dann ist es ja schon mal eigentlich eine politische Einflussnahme. Also ist es im Prinzip überhaupt denkbar? Ich meine, was Sie im Prinzip sagen, wäre für Ihr Modell ausreichend eine EZB, die wirklich politisch unabhängig ist? Oder sagen Sie, nein, wir müssen noch viel radikaler denken, wenn wir an die Reform des Geldsystems in einer Währungsunion denken?
Ich finde die Gedanken zur grundsätzlichen Reform des Geldsystems sehr reizvoll. Ich beobachte zum Beispiel auch mit großem Interesse das, was Javier Milei gerade in Argentinien versucht umzusetzen. Ich glaube aber, dass wir in Europa letztendlich auch aufgrund der aktuellen Beschaffenheiten und politischen Konstellationen schon sehen müssen, neben diesen großen Schritten, was kann man als kleine Schritte machen? Und da wäre in der Tat letztendlich die Zurückstufung der EZB zu ihrem ursprünglichen Ziel, zu ihren ursprünglichen Kompetenzen, ein sinnvoller und auch machbarer Schritt.
Wenn wir jetzt das machen würden, dann würden die Politiker natürlich sagen, oh, dann habe ich keinen Zugriff mehr auf Finanzen. Also gerade die hochverschuldeten Staaten dürften da nicht mitgehen. Gleichzeitig haben wir beide Konsens, der politische Wille, das zusammenzuhalten, ist sehr hoch. Und wir haben gesehen, das Durchhaltevermögen von solchen Währungsunionen, Stichwort Lateinische Münzunion, ist auch ziemlich hoch. Selbst wenn es nicht mehr funktioniert, bleibt man halt zusammen und es kann eben 60 Jahre dauern. Was ist denn so Ihr Szenario für die weitere Entwicklung innerhalb der Eurozone?
Ich habe ein Szenario, was ich mir gerne wünschen würde. Das ist das, was ich gerade umschrieben habe. Und ich habe ein Szenario, das ich für relativ wahrscheinlich halten würde. Das ist das, was auch als Beispiel die Lateinische Münzunion vorgibt. Wir driften eigentlich weiter, indem, wie wir das bisher haben, Ich könnte mir auch vorstellen, dass nach der Europawahl das Thema Eurobonds noch einmal stärker auf die Tagesordnung kommt. Und ich vermute, dass wir sehr, sehr lange keine Reform aus eigenem Antrieb haben, um dann irgendwann eine Reform zu bekommen, die schlicht und ergreifend notwendig wird, weil es anders nicht mehr weitergeht.
Wenn Sie jetzt zurückblicken auf die Lateinische Münzunion, welches Land kam eigentlich am besten aus dieser Union heraus?
Das ist ein bisschen die Frage, was man unter dem Zustand rauskommen letztendlich versteht. Eigentlich diejenigen, die auch schon gut reingekommen sind. Also die Schweiz hat sich als ein Stabilitätsanker herausgestellt. Man kann natürlich auch sagen, Italien und Griechenland haben am meisten profitiert, denn sie konnten ihre Schulden und ihr fiskalisches Problem auf die Union auch ummünzen. Letztendlich derjenige, der es am ehesten wahrscheinlich bereut hat, sind die Franzosen. Sie haben natürlich ihr Primärziel, den Einfluss in dieser Region beizubehalten. Das haben sie durchgesetzt, aber sie haben ökonomisch am ehesten verloren.
Jetzt würde ich natürlich sagen, auf heute übertragen, und ich will jetzt nichts in den Mund legen, also insofern sagen sie auch, stimmt nicht, würde ich natürlich sagen, naja gut, damals waren die Franzosen der Anker der Währungsunion, heute ist, glaube ich, unstrittig Deutschland der Anker der Währungsunion. Also ist der Anker der Verlierer in solcher Art von Währungsunion?
Sagen wir mal so, der Anker muss die meisten Kompromisse eingehen, aber darf dafür der Anker bleiben? Und dann ist es eine interessante Frage, was man davon hat, dass man der Anker ist. Ein großer Vorteil ist eben die entsprechende Integration des Ankers mit den Nachbarländern.
Also gut, das Thema Handel, was wir bei uns auch immer haben, dass wir durch den Handel davon profitieren, dass wir den Euro haben. Was würden Sie denn, wenn wir jetzt, Herr Lindner hört uns jetzt und dann sagt er, naja gut, Schuldenunion will ich nicht offiziell zugeben, aber ich weiß, es ist eine. Ich lade es mal Herrn Kleinhaier ein und er stellt, er darf mit dazukommen und darf Kaffee trinken. Was würden Sie denn der deutschen Politik raten, wie man mit so einem Szenario umgehen soll?
Also ich würde Ihnen zunächst einmal raten, das überhaupt auf dem Schirm zu haben. Dann ist natürlich die Phase der Einführung schon lange vorbei. Aber man hätte sich vielleicht dieser historischen Lektion in der Einführung stärker bewusst sein müssen. Und wenn man das heute dann überlegt, dann muss man sich vielleicht darüber Gedanken machen, inwieweit man Verträge, die man schließt, Verabredungen, die man trifft, vor dem Hintergrund nochmal neu evaluiert, was damit genau gemeint ist. Und da denke ich, dass vielleicht ein Hinweis dazu sein könnte, der jetzt notgedrungen sehr abstrakt ist, weil ich in solchen Sitzungen meistens nicht dabei bin. Aber man muss sich schon darüber überlegen, inwieweit man eine rhetorische Wolke über die tatsächlichen ökonomischen Probleme legt oder inwieweit man die Sachen derart klar anspricht, zumindest eben hinter den Kulissen, dass man genau weiß, wo die Probleme, die ökonomischen Probleme des Partners liegen.
Herr Kleinhaier, das ist natürlich schon mal ernüchternd. Also vielen Dank für Ihre Gedanken. Ich meine, ich finde es ernüchternd, dass ich jetzt sage, was mir nicht bewusst war, es gab dieses Beispiel, wir hätten aus dem Beispiel lernen können, wir haben daraus nicht gelernt, haben jetzt ein viel größeres Konstrukt geschaffen, wo die Probleme sich wiederholen, auf größerer Ebene wiederholen und wo eben die Lösungsmöglichkeiten auch nicht gerade einfach sind. Also Herr Kleinhaier, vielen herzlichen Dank für diesen Blick in die Geschichte.
Herzlichen Dank.
Soweit mein Gespräch mit Dr. Marius Kleinhaier. Tja, es lässt mich ziemlich ratlos zurück. Die Geschichte hätte uns warnen können bezüglich der Probleme mit dem Euro. Wir haben ihn trotzdem eingeführt. Es gab die Hoffnung, dass der Euro die politische Union befeuern würde. Nun sehen wir, es soll zwar eine Union herbeigeführt werden, aber eher eine fiskalische, eine Schuldenunion, aber sicherlich noch keine politische Union, weil eben die Staaten nicht bereit sind, entsprechend ihre Autonomie aufzugeben, vor allem nicht ihre Budgetautonomie. Das heißt aber, wir brauchen eine andere Antwort für die Zukunft des Euros. Wir müssen sagen, wie können wir ihn stabiler machen? Einige Ideen haben Herr Kleinhaier und ich in unserem Gespräch diskutiert. Mich selbst lässt es etwas ratlos zurück, einfach deshalb, weil ich sage, die Voraussetzung, um es besser zu machen, wäre das Eingeständnis des Problems. Und genau dieses Eingeständnis, diese Erkenntnis fehlt leider in Deutschland. Meine ganz große Sorge ist, dass die amtierende Regierung gerne bereit ist, den Preis zu bezahlen für eine weitere Amtszeit von Frau von der Leyen. Warum? Weil sie glaubt, von gemeinsamen Schulden auf EU-Ebene auch etwas abzubekommen und auf diese Art und Weise elegant die eigene Schuldenbremse zu umgehen. Klartext? Nach dem Motto, wir machen 300 Milliarden gemeinsame Schulden, für die Deutschland bürgt, und von diesen 300 Milliarden bekommen wir dann 100 Milliarden ab und freuen uns. Ich halte das für ein sehr schlechtes Geschäft. Das Problem an der ganzen Sache ist, vermutlich würde die deutsche Öffentlichkeit das nie erfahren, beziehungsweise wenn es kommuniziert würde, würde es immer wieder verbunden werden mit der Aussage, wir sind doch die größten Nutznießer. Und diese Aussage ist eben so pauschal leider nicht wahr. Ich wünschte mir, die Politik würde Reformen ergreifen im Interesse der Stabilität der Währungsunion, unser allen Geldes, aber natürlich auch im Interesse der Zukunft der EU. Stichwort EU. In der nächsten Woche geht es unter anderem um die Strafzölle auf chinesischen Elektroautos. Auch das ein spannendes Thema, wo man wieder mal diskutieren kann, ob denn die EU wirklich die richtigen Prioritäten setzt. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Ich freue mich auf Ihr Feedback, Ihre Anregungen, Ihre Kommentare und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO, Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.